Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Boden und Ständig. Ja, wie uns ist gerade anscheinend aufgefallen, dass wir nicht abgesprochen haben, wer eigentlich anfängt.
Ich habe gerade auch gesagt, wer fängt denn jetzt eigentlich an? Aber schön, Johannes, dass du die Initiative ergriffen hast.
Ich habe gedacht, bevor gar keiner was sagt, wie immer, sage ich einfach mal was dazu.
Ja, hallo Johannes und hallo auch an unsere Zuhörer. Es fängt ja schon gut an hier, an diesen völlig zerstreuten, ich wollte gerade schon Donnerstag sagen, aber nee, heute ist auch noch Mittwoch.
Und dann noch Mittwochnachmittag, ja. 15 Uhr, völlig alles durcheinander.
Alles falsch schon wieder.
Ja.
Naja, hat ja diverse Gründe, warum, habe ich ja schon mal angeteasert. Also im Moment weiß ich ja auch einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Bevor du fragst, Johannes, schieße ich direkt mal los.
Ja.
Ich weiß nicht, wo oben und unten ist und ich bin froh, wenn die nächsten zwei Wochen vorbei sind. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Folge, wenn wir beide alleine sind oder spätestens in der danach mal berichten, warum überhaupt und was hier los ist. Aber da möchte ich gerade einfach nicht drüber sprechen. Ich möchte es einfach nur vergessen gerade in diesem Moment.
Ja, du hast es ja schon gesagt, wir sind heute, also gleich, jetzt sind wir ja noch allein, aber gleich ja nicht mehr.
Genau.
Deswegen lass uns doch mal kurz mal eben sprechen. Hast du noch, wir haben natürlich viel Feedback gekriegt, hast du noch welches, was du nochmal hervorheben wolltest?
Ich wollte dich gerade fragen, nämlich zum Sachkundenachweis, zum einen, wie die Online-Veranstaltung war und da hattest du ja, glaube ich, auch Feedback bekommen, ne? Da hat uns da auch jemand aufgeklärt.
Ja, tatsächlich hatte mir der Martin geschrieben, dass tatsächlich von Kurs zu Kurs unterschiedlich ist. Bei manchen muss man halt Fragen beantworten zwischendrin oder am Ende, bei anderen muss man was im Chat reinschreiben. Und bei mir war es jetzt tatsächlich so, man hatte dann in jedem Vortrag waren so 2, 3 Codes sozusagen drin, so ich glaube 4 oder 5 Buchstaben, Zahlenkombinationen. Die musste man dann alle so in so ein PDF-Dokument eintragen. Dann musste man
das Lösungswort oder was?
Ja, nee. Ja, genau. Das wäre auch eine gute Idee eigentlich gewesen, so ein Kreuzworträtsel.
Ja.
Nee, du hast jetzt nur so 10 Codes hast du dann gekriegt und die musstest du dann eintragen und ausdrucken und das Schreiben dann per E-Mail wieder hinschicken. Weil da waren jetzt auch bestimmt da waren auf jeden Fall über 200 Leute, habe ich gesehen, in dem Termin.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, welcher Praktikant oder Auszubildende da kurz kontrollieren von allen Dokumenten. Also stelle ich mir auf jeden Fall sehr trocken vor, die Arbeit, muss ich sagen.
Ja, bestimmt.
Ja.
Aber hast du das dann erfolgreich hinter dich gebracht?
Ja, ich habe noch keine Rückmeldung. Ich habe alles so gut es ging. Wir haben das noch mit einem anderen Kollegen auch noch mitgemacht. Wir haben nachher nochmal unsere Ergebnisse verglichen und wir waren übereingekommen, dass wir beide alles richtig hatten und ja, jetzt warte ich mal der Dinge, die da kommen. Das war auf jeden Fall teilweise ganz interessant, muss ich sagen. Teilweise, weil ich ja jetzt auch nicht tagtäglich mit Pflanzenschutzmitteln zu tun habe, sozusagen, welche Mittel wann und wie wirken und welche Wirkstoffkombinationen. Da ist ja doch dann schon, dann ist man, glaube ich, sehr schnell abgehängt, muss ich jetzt von mir persönlich auch sagen.
Mhm.
Ich finde das zwar immer mega spannend, ich würde mich da auch gerne sehr viel besser mit auskennen, aber man macht da einfach zu wenig damit. Weißt du, wenn ich jetzt tagtäglich überlegen muss, wie spritze ich jetzt meinen Mais, mit welcher Mittelkombination, wenn ich die und die Problemumkräuter habe, dann ist man natürlich anders auch drin bei den Wirkstoffen und so und wie man Resistenzen vermeidet und so. Das hat man zwar alles auch mal in der Uni gehört.
Das auf jeden Fall, aber da kann ich auch direkt schon eingreifen, auch als Praktiker. Also mittlerweile, ne, ich meine, du hast auch nicht umsonst überall deine Berater sitzen, weil gerade in Zeiten, wo Mittel ständig, dann wird das wieder verboten, dafür kommt was anderes auf den Markt, dann gibt dem Kind wieder einen anderen Namen und es ist schon so, dass man selbst, wenn man in der Praxis tagtäglich, hätte ich fast gesagt, oder öfter mit zu tun hat, man sich schon trotzdem da auch immer noch nochmal Infos reinholt und so. Das ist einfach so. Das kannst du ja auch gar nicht immer alles auf dem Schirm haben.
Ja, und das muss ich auch mal sagen, egal mit welchem Berater man jetzt zu tun hat, von der Kammer oder anderen Beratern, ich stehe dann immer und denke mir so, boah, haut der dir, weißt du, dann nicht nur die Mittel, sondern auch die Wirkstoffe, die da drin sind, die hauen die dann um die Ohren und das und dies und das und dann kann man das vermeiden, wenn man die Resistenzen nicht haben will, dann muss man das machen und du denkst dir so, boah, wie kann man sich das eigentlich als merken?
Naja, Johannes, das denken die wahrscheinlich, wenn du da stehst und eine Maschine erklärst. Die haben halt ja auch tagtäglich damit zu tun, ne? Das ist deren Job.
Aber das ist doch, die Maschine erklären, das sind ja ganz normale Begriffe und Worte, aber das andere ist ja sozusagen eine neue Sprache, so ungefähr, wenn du diese ganzen Fachsprachenbegriffe da kennst.
Ja.
Ja, muss ich sagen, das war auf jeden Fall cool, jetzt bin ich wieder, also beziehungsweise offiziell ja noch nicht, ich habe ja noch keine Rückmeldung gekriegt, aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt wieder in den Verkehr gelassen werden. Ja, und dann hatten wir ja noch, habe ich auch noch Feedback gekriegt tatsächlich, und zwar zum Thema Hofchips. Und da gibt es ja den Röpershof, also den Sven Trochelmann. Ich weiß nicht, ob einer, der eine oder andere kennt bestimmt den YouTube-Kanal von dem. Und der macht tatsächlich auch selber Chips. Also wenn der vielleicht zuhört oder wenn jemand die Kontaktdaten hat, vielleicht kann der ja mal auch im Podcast berichten, wie man den Chip selber macht.
Zufällig habe ich die Kontaktdaten und zufällig könnte ich ihn ja auch einfach mal fragen.
Stimmt, ich hab wieder vergessen, Carina, dass du ja auch in dem Business unterwegs bist.
Das mache ich auf jeden Fall mal bei Zeit.
Ja, wir haben jetzt ja, das Jahr ist ja noch lang.
Genau, wir haben ja noch Zeit. Unsere Chipskartoffeln werden ja gerade ausgelagert, ist ja gerade sowieso themenaktuell, aber vielleicht denke ich dann das ein oder andere mal noch dran, und versuche, ihn mal zu kontaktieren.
Ist denn schon die eine oder andere Chipstüte jetzt wieder auf der Rücktour bei dir gelandet?
Nein, heute haben wir den dritten LKW beladen, beziehungsweise den dritten Tag. Und ich war schon todtraurig, dass noch keine Chips den Weg zu mir gefunden haben. Ich habe dann dem Fahrer auch direkt mal gesagt, hier, sag mal Bescheid. Hab ihm dann nämlich auch erzählt, dass im Rewe keine Chips mehr im Regal waren. Jetzt sitze ich hier auf dem Trocken.
Ja, aber nichts mit nichts ange. Ja, das kommt bestimmt noch, Carina.
Ich hoffe es.
Dann kommt das dicke Ende mit so einem ganzen Karton oder so vielleicht.
Vielleicht, ja.
Ja, so. Ja, Carina, ich würde sagen, haben wir das im Schnelldurchgang mal die aktuelle Woche bzw. die nächste Woche besprochen. Dann würde ich sagen, wir holen jetzt mal unseren Gast dazu, oder?
Unbedingt, ja.
Ja, so, jetzt sitzen wir hier mit Marie Owens. Marie Owens vom Tiggelshof, demnächst vielleicht Owenshof, Fragezeichen habe ich mir jetzt einfach mal aufgeschrieben. Du bist studierte Sozialpädagogin, Biolandwirtin aus dem Sauerland und in Film und Fernsehen wohl bekannt durch deine Teilnahme an Land und Lecker. Und was ich tatsächlich sehr interessant fand, seit der 19. Generation bewirtschaftet ihr euren Hof da in Arnsberg. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass du mittlerweile Hühner als deine Lieblingstiere entdeckt hast. Ist das korrekt, Marie, soweit alles?
Ja, das ist soweit korrekt.
Gut vorbereitet, Johannes. Aber vielleicht lässt du Marie mal kurz selbst zu Wort kommen.
Ja, genau.
Ich fühle mich so ein bisschen gestalkt.
Aber ich will jetzt nicht das hier schmälern, meine Vorbereitung, aber das ist tatsächlich alles von einer Internetseite.
Aber jetzt sag nicht Wikipedia.
Nee, von Land und Lecker tatsächlich. Da steht alles in deiner Beschreibung, Marie. Also,
ja.
Aber ist ja nichts Verfängliches jetzt dabei gewesen.
Nee, ist ja schon da draußen in der Welt, ne?
Ja, hallo Marie, vielleicht willst du einfach noch selber was zu deiner Person sagen, wenn du magst, wie alt du bist, wie du zur Landwirtschaft gekommen bist und so weiter.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ja, bin auf dem Hof groß geworden. Und Hühner sind übrigens schon immer meine Lieblingstiere gewesen.
Das ist ein Fehler. Aber egal, stell dich erstmal weiter vor.
Ja, wir haben einen Biolandbetrieb und den drehen wir gerade auf links seit ein paar Jahren. Also es war ganz lange ein konventioneller Milchviehbetrieb, dann Bio-Milchviehbetrieb und jetzt ist es irgendwie so eine Mischung aus Bauernhofpädagogik, Gemüsegärtnerei und Hühner- und Mastrinderhaltung. Also so ganz bunt alles durcheinander. Genau, und nebenbei mache ich halt ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, bin auf Social Media unterwegs und das, Carina kennt das, bringt dann auch immer alles andere mit sich.
Oh ja, aber ich musste auch direkt Johannes dran denken, von wegen Gärtnern hatten wir es nicht in der letzten Folge, also Johannes und ich haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ja, dass ich eigentlich gerne oder wir beide eigentlich gerne einen Gemüsegarten hätten, weil ich das total schön finde, wenn man so selbstversorgungsmäßig rausgehen kann und sich seine Tomaten oder seinen Salat und so pflückt und haben dann festgestellt oder wissen das ja auch beide, dass das ja verdammt viel Handarbeit ist und es eigentlich cool wäre, wenn es da so auch im kleinen Robotik gäbe, weil dann hätte ich vielleicht auch Zeit dafür. Ja, wenn du das so alles erzählst, da ist ja schon verdammt viel Arbeitsintensives auch einfach dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Angestellte wird das nicht gehen. Also ich mache das auf keinen Fall alleine.
Ja.
Wir haben in der Gärtnerei im Moment 4 Gärtner, die natürlich nicht alle in Vollzeit sind, aber es sind 4 Personen, die da arbeiten. In der Kita arbeiten 3 Personen. Wir sind als ganze Familie mit dem Rest beschäftigt. Nur mein Mann, der arbeitet außerhalb.
Der arbeitet außerhalb. Aber ist auch manchmal dabei. Ich beobachte das ja auch immer gerne bei Social Media. Also ich folge dir auch schon echt lange bei Instagram. Ich weiß gar nicht, machst du sonst noch was außer Instagram?
Mm-mm.
Nee. Ich bin ja auch so ein Instagram-Kind irgendwie, so mit TikTok und Co. habe ich auch nicht so viel am Hütchen, aber ich verfolge das ja auch schon lange und ich finde auch die Story mit dir und deinem Mann einfach so cool, wie ihr euch damals kennengelernt habt. Vielleicht magst du das mal kurz erzählen.
Oh Gott, ja.
Kurz.
Kurz, es ist auch nicht so lang. Also ich war in Australien unterwegs nach meinem Studium 2 Jahre lang und war dann in Neuseeland reisen und habe auf einem Milchviehbetrieb gemolken. Und als ich zurückgefahren bin nach Auckland, um mit dem Flugzeug zurück nach Australien zu fliegen, bin ich getrampt. Und der Papa von John, also von meinem Mann, hat mich dann mitgenommen. Und genau, hat mich dann zu Hause seiner Familie und auch seinem Sohn vorgestellt. Und ja, dann bin ich einen knappen Monat später wieder zurück nach Neuseeland geflogen, um John besser kennenzulernen. Ja.
Das finde ich auch so, also weil wir das auch schon oft im Podcast das Thema hatten, so dieses, ne, einfach im Ausland auch mal zu sein. Als ich die Geschichte damals von dir gelesen habe, da hatte ich so Respekt vor, weil, also, ne, voll die coole Erfahrung auch dann und auch mutig, so, ne, in einem völlig fremden Land und vor allen Dingen dann auch noch per Anhalter und so zu fahren. Also du hast auch so richtig Work and Travel gemacht, oder?
Ja, genau. Ja, aber per Anhalter fahren würde ich heute auch nicht mehr machen.
Ja. Jugendliche Leichte war das schon.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist voll die schöne Story.
Ja, es ist schwer romantisch. Ja, seit 7 Jahren ist er jetzt in Deutschland. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Genau, und ja, wir sind einfach beide so Herzmenschen. Also wir folgen einfach unserem Herzen und denken da nicht groß drüber nach. Und sonst hätte das, glaube ich, auch keiner von uns beiden gemacht.
Sehr schön. War das denn auch war kein landwirtschaftlicher Betrieb dann, ne?
Nein, der ist voll das Stadtkind.
Voll das Stadtkind.
Aber der kommt dann bei euch trotzdem klar auf eurem Hof.
Ja, kommt da.
Sehr schön.
Aber jetzt, du hast gesagt, du hast studiert, welche Richtung, weil du sagst, hast du sie auch gerade anklingen lassen, Bauernhof, Pädagogik oder Erlebnis, wie hast du gerade so schön genannt, hast du auch in die Richtung studiert oder eher Richtung Landwirtschaft dann?
Ich habe soziale Arbeit studiert und auch abgeschlossen und mache jetzt halt Bauernhofpädagogik. Also arbeite im sozialen Kontext in Landwirtschaft bei uns und habe auch Landwirtschaft studiert. Ich muss eigentlich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben. Das wollte ich eigentlich jetzt in der Schwangerschaft machen, aber...
Ja, wahrscheinlich das Zeitproblem, oder?
Genau.
Kenne ich. Ja. Wie viele Kinder habt ihr da bei euch im Kindergarten dann? Im Bauernhof-Kindergarten?
Also in dem Kindergarten sind 20 Kinder und so in der Pädagogik, also wir haben zum Beispiel so Jahreskurse, das sind Kinder, die kommen einmal im Monat, das ganze Jahr über und das sind insgesamt 120 Kinder.
Ach krass.
Und dann halt, also so auf verschiedene Gruppen verteilt, die kommen natürlich nicht alle auf einmal. Ja, und dann halt Schulen, Kindergärten und so aus der Umgebung. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir halt feste Kooperationen eingehen können mit Schulen und Kindergärten, die uns dann regelmäßig besuchen.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Kinder da hinkommen? Also ich nehme an, ihr macht ja dann auch irgendeinen landwirtschaftlichen Bezug mit denen auch, oder wie?
Genau, ja, wir haben immer so Monatsthemen. Also jetzt diesen Monat ist es, haben wir gerade ein neues angefangen. Also letzten Monat war die Gemüseaussaat, da haben die Kinder in der Gärtnerei sich so ein bisschen da durchgenascht und haben dann selber mal Anzuchtplatten angelegt und Radieschen ausgesät und auch mit nach Hause genommen. Cool. Und diesen Monat, Hühner.
Lieblingstiere.
Diesen Monat ist das Thema Hühner, genau. Und dann gehen wir in den... Ja, im Moment macht meine Schwester viel, deswegen bin ich da nicht so voll drin. Aber genau, wir gehen dann zu den Hühnern länger als sonst und machen dann so ein Hühnerquiz und färben Eier, weil es ist jetzt bald Ostern. Mhm. Genau, und nächsten Monat kümmern wir uns um das Thema Kräuter.
Cool.
Und so überlegen wir uns halt jeden Monat, ist auch nicht jedes Jahr das gleiche, immer irgendein Thema, was wir dann mit den Kindern genauer behandeln. Und mit den Großen, mit den Jugendlichen ist dann schon immer eher Biolandwirtschaft, Ernährung, Klimawandel und solche Sachen Thema, weil die ja mit dem Erdkunde- oder Biounterricht dann kommen.
Und dann habt ihr extra so einen Klassenraum dann, oder für die Größeren dann so einen Klassenraum, und dann macht ihr irgendwie eine Scheune, und für die Kleinen habt ihr dann so einen Kindergartenraum oder so einen Gruppenraum, oder wie muss man sich da, oder sind die wirklich, wie es das auch gibt, dass die ganze Zeit dann einfach draußen rumschwirren, so auf dem Hof, oder wie ist das?
Also unser Kindergarten, die haben ein eigenes Gelände mit Bauwagen, das ist so ein Naturkindergarten, die sind dann auch tatsächlich die ganze Zeit draußen, nur im Winter sind die zum Essen im Bauwagen, und die anderen Kinder, die uns so besuchen kommen, für die haben wir eine große Spielshow. Und jetzt, wir wollen jetzt einen Seminarraum bauen, aber es ist natürlich eine Kostenfrage. Ne? Also aus unserer alten Milchkammer, die wollen wir umbauen zum Seminarraum dann für die Großen.
Richtig gut. Was ist denn bei euch dann, habt ihr eine größere Stadt dann in der Nähe, wo die Kinder herkommen? Oder ist das irgendwie auch auf Dörfer drumherum verteilt? Oder wie ist das so?
Ne, wir haben eine größere Stadt, also die hat, glaube ich, irgendwie um die 50.000 Einwohner. Mhm. Aber wir haben natürlich so verschiedene kleine Dörfchen, wie das halt so ist.
Ja.
Um uns herum verteilt, und die nächste größte Stadt ist Dortmund, und manchmal kommen auch Kinder von da.
Ah.
Mhm. Aber das ist halt eine Dreiviertelstunde Fahrt.
Mhm.
Aber kann man dann bei euch auch übernachten, oder kommen die wirklich nur für einen Tag, für so einen Erlebnistag sozusagen mit ihren Eltern, oder ist das dann wirklich so ein Programm, die Eltern geben die morgens ab und fahren dann irgendwie spazieren, und die Kinder werden dann von euch in Anführungszeichen bespaßt? Oder wie muss man sich das vorstellen dann? Oder was gibt's da so für Möglichkeiten?
Also Übernachtung, um Gottes Willen, nein.
Also kein Ferienhof.
Nein, nein. Ich bin froh, wenn wir abends unsere Ruhe haben. die kommen für 3 Stunden meistens.
Mhm.
Ja. Mit oder ohne Eltern, mit oder ohne Lehrer, ist ganz unterschiedlich.
Wie bewerbt ihr sowas? Also machst du das auch über Social Media oder so? Oder ist das quasi immer feste Schulen und Kindergärten oder so, wo das irgendwie Programm ist? Oder sagen wir mal so, hast du überhaupt in Anführungszeichen Probleme, dass da genügend Kinder kommen? Oder ist da viel Andrang bei sowas?
Eigentlich, also wir haben 2008 damit angefangen. Da waren wir auf so Märkten, die halt so hier in den Dörfchen und in der Stadt waren. Aber mittlerweile kennt man den Hof, und da muss man eigentlich gar nicht mehr groß, wir müssen jetzt nicht mehr groß Werbung machen. Wir hatten nach Corona so ein kleines Tief, weil wir ja während Corona quasi nichts machen konnten oder wenig machen konnten. Es musste erst dann wieder in Schwung kommen, aber mittlerweile läuft das wieder. Also
ja, cool.
Muss man nicht groß Werbung machen, aber gibt auch nicht so viel in die Richtung hier tatsächlich.
Ja, ich finde das nur immer ganz interessant, weil ich hatte letztens auch noch die Rede mit einem, weil ich mache das ja auch so zwischendurch mit Schulen halt, ne, wenn irgendwie Themen anfallen, dass Lehrer auf mich zukommen. Dadurch bedingt aber auch, dass ich auch ziemlich viele Bekannte habe, die halt eben Lehrer sind an den Schulen, wo ich auch war, also ne, in meinem Alter, die halt Lehrer geworden sind und so, und dann haben die natürlich auch immer direkt so im Kopf, ach ja, wenn wir jetzt ein landwirtschaftliches Thema haben, dann könnte ich ja Carina mal fragen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da hat mir auch die Rede davon, wo er dann auch sagte, so, ich würde sowas eigentlich auch voll gerne machen, ich weiß aber gar nicht, wie ich da rangehe, ne? Außer vielleicht an den Schulen einen Kontakt zu hinterlassen oder so, deswegen hätte mich das mal interessiert. Aber wenn es ja ein Selbstläufer ist, ja umso besser.
Das ist ein totaler Selbstläufer, du holst eine Schulklasse auf dem Hof, und dann, bei uns ging das damals, können wir einen Kindergeburtstag bei dir feiern? Und ich habe mich halt lange gesträubt, aber irgendwann haben wir die Kindergeburtstage dann gemacht, und dann, ich war damals 16, das war dann so mein Zubrot. Und dann, ne, ist da eine Mama, die irgendwie im Elternbeirat im Kindergarten ist und kommt dann mit der Kindergartengruppe, oder Lehrer sind dabei oder so, und dann ist das dann Selbstläufer.
Mhm.
Also für dich war dann quasi auch schon früh klar, dass du Landwirtschaft und Pädagogik oder mit Kindern arbeiten oder mit Jugendlichen arbeiten, das stand für dich schon lange fest, dass du so eine Kombination machen möchtest, oder warst du durchaus auch mal zwischendurch irgendwie der Meinung, du machst vielleicht nur Sozialpädagogik oder nur soziale Arbeit und lässt die Landwirtschaft vielleicht nebenher laufen, oder stand das für dich schon immer fest, das zu kombinieren?
Ich wurde da mit 16 irgendwie so reingeschmissen. Ich habe da so Ferienjobmäßig Ferienfreizeiten betreut mit Kindern, und also für mich war schon immer klar, dass ich den Hof irgendwann mal übernehme. Das mit den Kindern, da bin ich irgendwie so reingestolpert. Ja, und die Kombi hat sich irgendwie von ganz alleine ergeben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nachdem ich aus dem Ausland wieder da war, so mit der Landwirtschaft, da machst du besser auch nochmal eine Ausbildung irgendwie. Und da war ich aber schon so tief im Betrieb drin, dass eine richtige Ausbildung gar nicht mehr zeitlich in Frage kam. Mhm. Und deswegen habe ich dann das Studium gemacht, weil das ging ganz gut dann nebenher.
Hast du das interessehalber Fernstudium gemacht oder warst du auch wirklich an der Uni?
Ich war richtig an der Uni, aber da kam mir ehrlich gesagt Corona dann auch irgendwann ganz schön gelegen. Wenn man dann vieles online abhaken konnte an Klausuren noch, genau.
Du hast eben schon gesagt, dass du eine Schwester hast, ne, die ja auch anscheinend mit dabei ist. Hast du noch mehr Geschwister oder macht ihr beiden Mädels das dann?
Nee, wir sind vier Mädels tatsächlich. Ja.
Nicht schlecht. Und alle vier im Betrieb?
Nee, um Gottes Willen. Alle machen alle was Soziales.
Ja, cool.
Alle
ja.
Pädagogen. Aber die Jüngste ist halt, genauso wie ich, schiebt ihre Bachelorarbeit vor sich her und die ist gerade mit im Betrieb, ja.
Ja.
Dann scheitert euch ja im Blut zu liegen, die soziale Arbeit und Sozialpädagogik.
Ja, irgendwie schon, ne?
Und wenn du jetzt ich weiß ja gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so einen Kindergarten aufmacht, was muss man denn da für Voraussetzungen erfüllen? Oder kann einfach jeder sagen, ich mache jetzt hier einen Kindergarten auf und da muss ja wahrscheinlich irgendwie so ein Konzept schreiben, weil in Deutschland geht ja wahrscheinlich nichts ohne Konzept oder irgendwelchen Bürokratismus und dann meldest du halt irgendwo an und hast einen Kindergarten oder wie muss man sich das vorstellen?
Also bei uns hat es tatsächlich 12 Jahre gedauert. Wir haben uns das irgendwann mal überlegt, dass es eine ganz schöne Sache wäre, wenn halt Kinder jeden Tag da wären und man die so begleitet und denen so ein bisschen so eine Kindheit ermöglicht, wie man die halt auch als Bauernhofkind hat. Aber es war ganz lange einfach nicht gewollt, beziehungsweise wurde halt skeptisch beäugt, ob das sicher ist, ob das überhaupt von Interesse ist für Eltern. Und wir haben das dann mal immer wieder auf Eis gelegt und ja, irgendwann fehlten dann so viele Kita-Plätze bei uns in der Stadt, dass wir so ein bisschen Fuß in die Tür gekriegt haben. Also ein Naturkindergarten auch kostentechnisch natürlich attraktiv ist, ne? Da muss man nicht ein Gebäude dahinstellen für 4 Millionen Euro. Genau, und dann konnten wir Gott sei Dank die Stadt hier dafür gewinnen und die hat sich dann auch sehr dafür eingesetzt und dann ging das relativ schnell. Man muss ein Konzept schreiben, man braucht einen Träger, man braucht Erzieherinnen, die Lust darauf haben und natürlich Eltern, die motiviert sind, ihre Kinder da anzumelden. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Aber es lohnt sich.
Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen Trend. Also ich kriege das gerade bei uns mit. Ich bin ja auch so am Rande einer Kleinstadt und wir haben viele Dörfer drumherum liegen, die auch dazugehören. Und bei uns machen ist gerade so ein Waldkindergarten auch voll der Trend. Also das habe ich jetzt auch schon. Ich glaube, es ist mittlerweile der dritte auch in Planung, der dann auch, ne, ich sag mal, in Anführungszeichen wie mit so einem größeren Bauwagen und so. Also wie du schon gesagt hast, ne, da wird jetzt gar nicht mehr unbedingt dann ein Riesengebäude oder irgendwas erbaut. Aber ich glaube auch mit aus dem Grund mit diesen Kita-Plätzen. Das ist ja auch tatsächlich ein Problem, wenn man das so drumherum hört, ne?
Ja, und viele Eltern gehen mit ihren Kindern auch nicht mehr raus, beziehungsweise haben keine Zeit mehr. Ganz oft sind beide Eltern berufstätig. Die Kinder werden relativ früh in eine Betreuung gegeben und da jetzt groß draußen zu spielen, ist gar nicht mehr so möglich. Und deswegen ist es auch immer mehr gewollt, dass die Kinder dann in der Kita dann viel vor die Tür gehen oder in der Natur unterwegs sind. Ja, ist auf jeden Fall ein Trend, aber muss man wollen. Ne? Also bei einem Wetter wie heute, ich weiß nicht, wie es bei euch heute aussieht, aber hier war so von allen Seiten nass. Ich habe jetzt heute auch in der Kita gearbeitet und da dann 7 Stunden draußen sein, ist schon knackig.
Also die gehen dann wirklich jetzt auch bei so einem Wetter, sind die ganze Zeit draußen und gehen dann nur zum Essen oder ist jetzt schon die Essenszeit drinnen vorbei, wieder im März? Weil du sagst ja im Winter.
Ja, kommt auf, also jetzt heute waren ja über 10 Grad, ne, haben wir jetzt draußen gegessen, ist ja nicht kalt.
Ne, cool. Ja, und wie die Kinder sind dann einfach ganz normal dick angezogen mit Regensachen und so einer Matschhose oder so und dann, ja.
Genau, und die laufen halt mit im Betrieb, ne? Also so jetzt gestern zum Beispiel haben wir ein neues Kälbchen bekommen, das haben wir besucht und dann war Erntetag in der Gärtnerei. Die Kinder haben mitgeholfen, Möhren waschen und jetzt heute hatte eine von unseren Gärtnern hatte uns Weiden mitgebracht und wir haben so einen Weidenzaun geflochten mit den Kindern. Genau, und halt was jetzt hat, und mein Papa hat den Pflug gewaschen heute, dann durften die Kinder in Hochdruckreiniger auch mal festhalten und haben mit ihren Schüppchen dann die Erde von den Scharen abgekratzt und so. Also die laufen halt so mit, was halt so anfällt. Gibt natürlich Tage, da parken wir sie dann auf ihrem Gelände quasi oder auf dem Spielplatz. Aber wenn halt irgendwas Spannendes passiert im Betrieb, sind die dabei.
richtig cool. Ja, so wie man das selber ja auch war, ne? Auch wenn man nicht immer eine große Hilfe war, meistens wahrscheinlich eher die Betriebsbremse. Aber man hat sich ja doch ganz groß gefühlt, wenn man dabei war.
Haben wir doch auch schon mal besprochen, Carina.
Ja, genau. Hat
man gedacht, man wäre die größte Hilfe gewesen.
Aber wenn ich jetzt denke, so, wenn da so viele dann noch mit dabei sind, ist ja schon krass, ne? Welches Alter sind die dann bei euch? Also sind die dann auch echt schon so, weil du sagst ja eben auch, ne, die werden ja immer früher dann auch abgegeben, oder sagt ihr dann, nee, da muss dann schon auch ein Mindestalter sein, weil es ist ja auch, also ich will jetzt nicht sagen gefährlich, aber ne, es ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe das schon mal so empfunden bei einer Kindergartengruppe, so die ganz Kleinen dann dabei, da hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen Bammel, dass die sich dann doch irgendwie dann irgendwo wehtun oder keine Ahnung, ne?
Also bei uns ist 3 bis 6.
Mhm.
Und alles unter 3 Jahren, die kommen zu Besuch, aber die sind jetzt nicht hier im Kindergarten. Für die bräuchte man dann Schlafplätze und die sind auch, finde ich, noch zu klein, so finde ich jetzt persönlich. Mhm. Gibt es aber.
Es gibt auch Außenkindergärten oder Waldkindergärten, weil das ist ja dann U3, ne?
Ja, ja, und die schlafen dann in Hängematten, ne?
Ist ja auch cool.
Ist richtig cool. Süß, ja.
Ja, krass. Ja, habe ich mir auch noch nie so Gedanken drum gemacht, ne? Also ich meine, weil ich auch noch, natürlich bedingt dadurch, dass ich noch keine Kinder habe, mir noch nie Gedanken drum machen musste so, aber, also und ich meine, ne, bei mir wäre das ja auch wahrscheinlich dann, wie es bei dir demnächst wahrscheinlich dann auch sein wird, ne? Wo es irgendwie geht, ist das Kind ja trotzdem mit dabei, egal wie alt. Wobei ich halt auch immer sage, ne, wenn es das eigene Kind ist, ist das auch nochmal was anderes. Also eine Freundin von mir, da war der kleine Mann auch von Anfang an so richtig, ne, pro Landwirtschaft und wollte überall mit hin, und dann wollte sie mir auch eine Ernte, war dann auch die Frage, ne, Kartoffelernte, kann er mal mit auf den Roder? Und damals habe ich dann aber auch gesagt, da war er 4, wo ich gesagt habe, sei mir nicht böse, aber ne, dass, wenn der dann nachher seine Fingerchen irgendwo reinsteckt oder so, ich meine, ich arbeite da ja auch, ne, und das, es ist ja schon auch irgendwie eine große Verantwortung, die du dann da hast, und es ist ja einfach auch so schnell dann mal was passiert, wo ich dann gesagt habe, ne, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn es dein eigenes Kind ist, glaube ich. Vielleicht passt man dann auch anders auf, oder die werden auch nochmal anders groß damit, weil die das eben auch gewohnt sind. Also ich wusste auch von Anfang an, wurde ich auf Gefahren hingewiesen, sagen wir es mal so. Auch so beim, habe ich ja Johannes auch schon mal erzählt, so Kartoffel sortieren und sowas, das waren ja so mit die ersten Arbeiten, die man dann auch machen durfte, wo es dann auch hieß, ne, aber aufpassen, dass die Fingerchen nicht da reinkommen und so. Das ist, wenn man damit groß wird, ist es, glaube ich, nochmal was anderes, wie wenn man eben halt nur so da reinrutscht, ne? Und da hätte ich dann, glaube ich, auch echt Angst, dass dann da nachher irgendwas passiert.
Ja, Maschinen ist auf jeden Fall, also wenn bei uns die Maschinen rollen, dann laufen die Kinder nicht auf dem Hof.
Ja.
Na, also wenn wir morgens die Kühe füttern und der Trecker fährt den Hof hoch und runter, dann laufen die Kinder auf keinen Fall dazwischen rum. Mhm. Die dürfen auch nicht mit Trecker fahren. Mhm. Und wenn wir irgendwie, klar, wenn wir jetzt mal in der Grasernte sind oder noch spannender natürlich die Getreideernte mit dem großen Mähdrescher, dann gucken die auch zu, aber halt vom Feldrand, ne? Und dann wird auch ganz klar gesagt, ihr dürft nicht da nah dran gehen und so. Das ist schon ein Riesenthema, dass man die Kinder dafür sensibilisiert.
Mhm.
Aber ich denke auch, dass man bei den eigenen Kindern, und das ist ja auch nur eins, ne?
Ja, eben, klar.
Oder 2 oder 3 oder meinetwegen auch 4 oder 5, aber das, eine Gruppe mit 20 Kindern ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer.
Ja.
Da müssen ja auch eure Mitarbeiter, so jetzt in der Gärtnerei, die müssen ja auch alle ziemlich affin dann dafür sein, mit Kindern umzugehen, oder? Ist das ein Problem da? Oder, weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass manche sagen, ich habe schon zu Hause meine Kinder.
Ich will meine Ruhe.
Also ich lade die Kinder natürlich nicht bei denen ab, ne?
Ja.
Also das ist ja meine Aufsichtspflicht, meine Aufgabe. Aber wenn jetzt wir in die Gärtnerei kommen und wir irgendwelche Fragen haben oder so, dann können wir die auch immer fragen. Oder ich frage dann auch schon mal, was kann ich mit den Kindern denn arbeiten? In welchem Beet dürfen wir Unkraut zupfen? Oder wenn
Johannes,
dann einer...
wir machen einfach einen Kindergarten auf für unser Gemüsebeet. Einfach.
Ja,
ich kann da nicht mehr Erfolg garantieren.
Das glaube ich.
Also meine Erfahrung zu Hause sagt, meist, dass das vielleicht genau 5 Minuten gut geht und dann wird irgendwas umgegraben oder ausgegraben, was eigentlich nicht ausgegraben werden sollte. Und ist meistens mehr Chaos hinterher, als man eigentlich haben wollte.
Oder der Regenwurm ist spannender als alles andere.
Ja, genau. Da muss erst der Regenwurm wieder ein. Das hatte ich jetzt übrigens letztes am Wochenende. Da habe ich auch noch Heckenpflanzen gepflanzt. Da war dann ein Regenwurm. Da durfte ich nicht erst weitergraben, als ich den Regenwurm wieder eingegraben hatte.
Ja.
Ja, Regenwurm ist im Moment auch ein Riesenthema. Regenwurm, ja.
Wäre auch wichtig.
Mhm. Aber also auf jeden Fall muss der Betrieb und auch die Mitarbeiter, wie auch immer, darauf ausgelegt sein, wenn da Kinder rumlaufen. Mhm. Na, also das muss schon zusammen funktionieren, sonst ist es schlicht und ergreifend zu gefährlich.
Ja, Marie, jetzt bist du ja schwanger, hast du ja auch schon erwähnt, ne? Und wie sieht das aus? Hast du Respekt davor oder Angst davor, wenn das Kind dann da ist, das alles noch unter einen Hut zu kriegen? Weil ich finde halt immer so, wir haben ja auch so das Thema, und ich habe es bei dir auch bei Social Media schon mal mitbekommen, so dieses, ne, Frauen in der Landwirtschaft. Wir haben ja noch... Also dabei meine ich jetzt gar nicht so dieses, ne, wir, was Männer können, können wir auch, das sowieso, aber sondern so dieses Thema, wo ich auch echt mir oft Gedanken drum mache, wenn es mal so weit ist mit Familienplanung oder was auch lange, habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, was auch lange mit in meine Entscheidung eingeflossen ist oder was ich oder weswegen ich mir das gut überlegt habe, ob ich das überhaupt machen will, weil ich immer Respekt davor hatte, so Familie und diesen Beruf irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Sagst du da jetzt so, nee, da habe ich gar keinen Schmerz mit, das wird alles irgendwie funktionieren und das kriege ich gut hin? Oder gibt's auch Momente, wo du sagst so, pff, wenn jetzt noch dann ein Kleiner von mir dabei ist oder eine Kleine, dann komme ich da bestimmt auch mal an meine Grenzen?
Also ich denke, also wir haben halt das halt lange auch vor uns hergeschoben, wie du gerade auch sagtest, ne, haben halt auf Sachen gewartet, wie, also wir haben die Milchkühe abgeschafft, so, ne, bis, wir warten noch, bis die Milchkühe gehen, wir warten, bis die Gärtnerei richtig läuft, wir warten, bis der Kindergarten richtig läuft, wir warten, bis wir uns irgendwas ausgebaut haben am Hof oder so, aber irgendwann haben wir halt gemerkt, also man kann halt für immer warten, ja, und dann haben wir gesagt, komm. und irgendwie, also, ich hätte es auch gar nicht, ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen naiv dran gegangen, was vielleicht auch ganz gut war. Aber es kommt halt darauf an, wie die Schwangerschaft dann verläuft. Mir ging es jetzt richtig hundeelend die ersten Wochen und irgendwie musste es halt trotzdem weitergehen. Mhm. Man kann ja nicht alles an Aufgaben abtreten. Gerade wenn, wie bei mir, der Mann halt auch nicht mit im Betrieb ist. Und das war schon herausfordernd und hat mich auch schon in meinen Grundfesten erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn dann, ja, mir war halt immer sehr, sehr übel und ich habe mich sehr, sehr viel übergeben. Und dann sind halt so Sachen wie mal eben die Hühner versorgen oder länger auf dem Trecker fahren oder so eine Mammutaufgabe, weil man natürlich auch Rücksicht nehmen muss, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf das kleine Wesen, was in einem wächst. Und da musste ich mich auch erst reinfinden und habe da auch oft gedacht, oh Gott, ne, wie soll ich das alles schaffen und wie soll das werden? Aber mittlerweile, jetzt wo das auch alles näher rückt, bin ich da eigentlich recht entspannt und denke, ja gut, bei mir hat es ja auch funktioniert, als ich klein war und denke, dass ich da mit meinem Kind ein Team sein werde und wir das zusammen machen. Es wird ja auch ein Sommerkind, was ich für mein Empfinden noch mal ein bisschen einfacher ist, denke ich, weil man nicht 100 Sachen immer anziehen muss und das Leben so ein bisschen freier ist im Sommer. Ja, das Kind wird mitlaufen müssen. Ja. Also ich werde jetzt keine Mama sein. Wie hast du
geschrieben, dieser Tage so schön und mittendrin Kind auch.
Ja, genau.
Fand ich auch so schön.
Also ich werde jetzt keine Mama sein können, die da nur zu Hause ist und sich um das Kind kümmert, sondern muss halt mit. Ne? Und da braucht man auch irgendwie so ein Dorf, das sich mitkümmert. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich meine Mama am Hof vor Ort habe und meine Schwester ja auch noch da ist zum Mithelfen. Und mein Mann sich jetzt über den Sommer, weil er ja einen normalen Job hat, auch frei nehmen kann, dann zumindest 1 oder 1,5 Monate. Meine Schwiegermama kommt aus Neuseeland im Juli für einen Monat. Und ja, das muss man, denke ich, gut planen und dann wird es funktionieren. Also ich bin da eigentlich mittlerweile recht optimistisch.
Ja, weil ich finde auch immer so, ne, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite macht man sich Gedanken so, Gott, wie willst du das eigentlich auch noch dann schaffen? Auf der anderen Seite, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, die Generationen vor uns haben sonst ja auch irgendwie vorgelebt und auf der anderen Seite ist es ja auch ein super dankbarer Job, ne? Also ich meine, wir sind ja in Anführungszeichen frei und können unsere Kinder ja dann mit hinnehmen, wo wir wollen. Und ich meine, bei dir könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn dann mal ein gewisses Alter erreicht ist und ja eh Kinder auf dem Hof sind, ne? Ist ja dann auch nochmal eine Win-Win-Situation eigentlich.
Ja, ja. Aber wo ich mir gar keine Illusionen mache, ist, dass ich dann nach 2 Wochen wieder voll im Betrieb bin. Ne? Ja. Mit Kind, das weiß ich, dass das nicht funktionieren wird, dass das schon ein paar Monate braucht. Aber das muss man halt dann gut planen. Was bei uns, glaube ich, eine Riesenherausforderung sein wird, ist, dass wir nicht am Betrieb wohnen. Also wir haben eine Wohnung, 10 Minuten Fahrt vom Hof entfernt. Wir wollen uns auch was aufbauen, wir wissen es noch nicht. Auf dem Hof sind uns da aber noch nicht einig, wie das jetzt genau aussehen soll. Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung, weil du nicht mal eben noch raus kannst und was machen kannst, weil du, wenn du nach Hause fährst, fährst du nach Hause. Und wenn das Kind abends ins Bett muss, muss es ins Bett und dann kannst du nicht mal eben zurück zum Betrieb, wenn irgendwas ist. Das sehe ich tatsächlich als die größere Herausforderung gerade. Ja. Was ja auch lösbar ist, aber halt nicht sofort. Und wir hatten überlegt, es jetzt in der Schwangerschaft da irgendwie noch uns was auszubauen auf dem Hof, aber mir ging es dann einfach so schlecht und es sind im Betrieb viele Dinge drüber und drunter gegangen, dass dafür einfach keine Kapazitäten da waren und wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir machen uns da jetzt keinen Stress, muss jetzt so gehen.
Und es geht ja auch immer irgendwie, ne? Das ist es ja auch, das kommt ja noch dazu. Und manchmal denkt man dann ja im Nachhinein, was habe ich mir eigentlich vorher so im Kopf gemacht? Ging ja doch, ne? Also war ja gar nicht so schlimm.
Ja, also meine Eltern sind ja noch auf dem Hof und meine Schwester ist gerade da. Und wenn jetzt, was ja vorkommt, nachts die Kühe abbauen oder irgendwas ist, ist ja jemand da. Ist ja nicht so, als wären wir hier 10 Minuten vom Hof entfernt und ist niemand da.
Ja. Aber so wie ich das auch anhört, habt ihr ja da auch ein gutes familiäres Umfeld, wo man ja auch dann wenig Bedenken wahrscheinlich hat, dass das nicht klappen könnte, wenn du sagst, da hilft jeder mit und jeder packt an, wo er kann. Das hat ja auch schon mal sehr viel Wert, muss man einfach auch sagen. Hat ja auch längst nicht jeder. Ne? Ich meine, in der Landwirtschaft ist das ja oft so, dass dann mehrere Generationen da zusammenarbeiten. Aber das ist ja noch ein Riesenvorteil, den die Landwirte oft haben, dass dann noch Oma und Opa, wenn denn alles gut harmoniert, da eine Riesenhilfe sein können. Ne? Gerade in dem jungen Alter.
Ja, ja. Also mein Papa kann meine Hühner nicht ausstehen. Das verflucht er schon, dass es jetzt viel an ihm hängen bleibt, aber
die Susanne.
Ansonsten, ja, genau, die kann er, das ist nicht seine Welt, er mag nur Kühe. Aber ich kann halt gerade nicht die 12 Kilo schweren Futtereimer rumtragen und die schweren Mobilstelle versetzen. Das geht halt jetzt gerade nicht. Aber es geht ja dann wieder, ne? Also es ist ja nicht für immer. Und wir haben den Betrieb so in Bereiche eingeteilt mit Verantwortlichkeiten. Also Papa ist halt für den Ackerbau und die Rinder verantwortlich. Ich bin für die Gärtnerei und die Pädagogik verantwortlich. Und meine Mama macht die Direktvermarktung und das Büro. Und so hat man so ein bisschen verteilt, wer wo jetzt Entscheidungen trifft. Und ich muss mir jetzt nicht überlegen, womit belegen wir diese und jene Kuh, auf welche Fläche treiben wir die Rinder als nächstes oder was bauen wir auf welcher Fläche an. Und dadurch ist es ganz gut zu handeln und dann kann man das ganz gut so ein bisschen verteilen auf mehrere Schultern.
Voll gut. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob ihr das so macht mit verschiedenen Bereichen. Das finde ich nämlich auch immer sinnvoll, dass jeder so ein bisschen, ja, ich sag mal, seinen Aufgabenbereich hat. Und ich glaube, dass das auch mit ein Rezept ist, dass es gut funktioniert mit vielen Leuten auf dem Betrieb, so, ne, dass so jeder irgendwie auch so seinen Verantwortungsbereich hat, wo dann vielleicht auch nicht jeder reinquatscht, also, ne, wo man sich vielleicht austauscht, aber jeder seinen Verantwortungsbereich hat und wenn dann eben mal was ist und einer ausfällt, ne, dass man sich dann eben unterstützt, ist ja klar. Und was ich eben auch noch fragen wollte, hast du auch gerade schon angesprochen mit deiner Mama, dass sie unter anderem die Direktvermarktung macht. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Wie vermarktet ihr eure Produkte beziehungsweise ja die Sachen aus der Gärtnerei? Ist es auch so, dass das zum Beispiel auch für den Kindergarten mit den Produkten gekocht wird oder wird alles irgendwie im Hofladen verkauft oder wie macht ihr das?
Ich bin damals so ein bisschen, da werden jetzt wahrscheinlich einige Direktvermarkter, die das hören, nicken. Ich bin damals so ein bisschen idealistisch an die ganze Sache rangegangen, habe gesagt, ich will nicht mehr vom Weltmarkt abhängig sein. Ich mache meine Preise selber und habe dabei aber überhaupt nicht bedacht, dass ich dann aber von Kunden abhängig bin, die man immer wieder motivieren muss. Also die Produkte, also wir vermarkten Rindfleisch, die Eier, klar, das Gemüse und die Produkte werden verkocht für die Kita, aber das sind halt Essen für 20 Kinder, das ist jetzt natürlich...
Naja, nicht die Welt, klar.
Nichts eigentlich, ne? Aber die Vermarktung ist halt so ein Auf und Ab, gerade im Biobereich, also es schwankt halt heftig. In Corona-Zeiten haben wir 40 Rinder im Jahr geschlachtet, jetzt schlachten wir noch 7. Ja, also das ist komplett eingebrochen. Dafür ist aber in der Corona-Zeit nichts in der Pädagogik gelaufen, was jetzt halt wieder total Gas gibt. Und im Gemüsebereich haben wir Jahresverträge mit den Mitgliedern in der Solawi. Und da muss man sich auch jedes Jahr dann neu drum kümmern. Und bei den Eiern geht viel über Abos. Also die Leute haben dann so ein Abo für einen Lebenszyklus, also für 16 Monate von einem Huhn. und bekommen dann jeden Monat ihre Eier und haben Ende des Lebens das Suppenhuhn, beziehungsweise können sie auch das Rentnerhuhn dann haben. Da muss man halt so ein bisschen kreativ sein, aber es ist, man muss, da ist tatsächlich Werbung wichtig. Also das ist schon ein hartes Geschäft, die Direktvermarktung. Also ihr kennt es, diese alte Leier, ne? Lebensmittel sind was wert und wenn man da mehr Geld dafür bezahlen muss, da sind viele so, obwohl tatsächlich jetzt ein Rumpsteak bei uns im Hofladen günstiger ist als ein Bio-Rumpsteak aus dem Supermarkt.
Das finde ich nämlich auch immer so interessant, ne? Weil das ist nämlich auch so ein Trugschluss oder beziehungsweise ja oft ist es, also klar ist es oft so, dass im Hofladen die Sachen vielleicht ein bisschen teurer sind, aber in so manchen Produkten eben auch nicht. Also das merke ich bei uns an den Kartoffeln zum Beispiel auch, dass es oft so ist, dass sie im Supermarkt dann teurer sind als bei uns. Das Problem im Supermarkt ist halt so dieses, ne, da liegen die günstigen noch von sonst woher. Also da liegen halt nicht nur regionale Produkte und dann ist es da halt wieder schwerer zu rechtfertigen. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen logisch, wenn es jetzt nicht die Riesenmasse ist, es verdient ja einfach auch nochmal jemand mehr dran, ne, als wie wenn man es am Hof selber kauft. Und also bei uns ist aber im Moment auch wieder, muss ich sagen, der Trend tatsächlich da. Und ich möchte es nicht zu laut aussprechen eigentlich, aber es ist auf jeden Fall auffällig, auch mit den Hofläden, woher ich es weiß, auch so seit Januar tatsächlich, seitdem so ein bisschen dieses Thema Landwirtschaft auch durch Proteste wieder ein bisschen in den Fokus gerückt ist, war schon wieder so mehr Leute da, die dann gesagt haben, ne, also ich meine, wenn du es richtig krass vergleichst und also ich meine, klar, ich vergleiche jetzt keine, weil ich es aber ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, was jetzt zum Beispiel Eier im Aldi kosten da, 10er-Pack mäßig, ne? Weil wenn du jetzt wirklich von diesen Discounter-Preisen mal absiehst, selbst wenn du, sage ich mal, in so ein, wie nennt man das, im normalen Supermarkt halt wie so ein Rewe oder so, die haben ja auch ihre günstigen Produkte, aber die haben ja schon auch viel regionale Ware oder sonst was im Regal, ne? Und wenn du das vergleichst beispielsweise und es gibt genug Kunden, die da auf die bessere Ware dann doch zurückgreifen, dann ist der Hofladen ja gar nicht mehr so viel teurer. Ich glaube eher, dass es oft das Thema auch ist, dass du so vielseitig sein musst, weil die Leute halt ja auch ein bisschen faul sind, ne? Und jetzt nicht nur wegen ein paar Eier fahren sie den Hof an, wegen ein paar Kartoffeln fahren sie den anderen Hof an. Ich glaube, du musst halt zum einen mit, wenn du jetzt einen Hofladen hast, musst du, glaube ich, halt zum einen mit Öffnungszeiten mithalten, weil ja klar, auch viele Leute spät nach der Arbeit dann noch einkaufen gehen. Und zum anderen musst du auch, glaube ich, eine gewisse Vielfalt eben haben, dass die Leute halt kommen. Oder halt sogar, ne, so, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, das wird ja auch immer mehr, habe ich jetzt eine Werbeanzeige auch bei Facebook gestern gelesen, gibt's bei uns jetzt auch, wurde mir angezeigt, ja, wie so Kisten, die dann halt ausgeliefert werden, ne? Also ich meine, sage ich mal, wie wir alle sowas kennen, ja schon von HelloFresh heißt das, glaube ich, ne, was man dann, wo man dann irgendwas bestellen kann und dann kriegen die Leute das halt nach Hause geliefert.
Ja, also wir haben bei unseren Gemüsekisten tatsächlich die Eier mit drin. Also die Leute, die halt Eier mitbestellt haben, die bekommen dann zu ihrem Gemüse noch Eier dazu. Aber wir haben im Studium, das gibt's einen Begriff für, das heißt One-Way-Shopping. Also dass du halt versuchst, hier einmal hin, alles drin, ne?
Ja, ja.
dass du halt, weil man kennt es von sich selber, ich hasse Einkaufen und bin froh, wenn ich es hinter mir habe und dann noch irgendwie in den Hofladen zu fahren oder so. Aber was für mich halt super wichtig ist, ist halt diese geschmackliche Komponente. Ne?
Ja.
Also wenn du jetzt mal Kartoffeln wie bei dir jetzt direkt vom Hof holst, das macht, finde ich, geschmacklich so einen Riesenunterschied zu den Kartoffeln, die du im Supermarkt bekommst, die unter Umständen aus Ägypten kommen.
Ja.
Und das ist gerade bei Fleisch, Gemüse und Eiern ist es halt schon enorm, was da geschmacklich, also wenn ich mir überlege, unsere Möhren aus der Gärtnerei, die kannst du überhaupt nicht vergleichen mit Möhren, die du im Supermarkt bekommst. Ja. Und ich finde es auch immer so ultra frustrierend, wenn du dann im Supermarkt stehst und du willst einfach nur Zwiebeln holen und musst dich entscheiden zwischen Spanien und Neuseeland. Dann denkst du dir so, mein Gott, haben wir hier in Deutschland keine Zwiebeln? Ne, was soll das? Oder das kannst du ja durchs ganze Gemüseregal durch eigentlich machen. Oder diese Werbung, ich glaube, du hattest das auch geteilt von Edeka, wo die da die ganzen Produkte ausgeräumt hatten, die nicht aus Deutschland kamen.
Mhm.
Ich dachte, ja, traurig. Also.
Ja.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mit dem Gemüsebau bei uns angefangen habe, um halt einfach zu zeigen, hey, es gibt Gemüse hier aus Deutschland und das ist super lecker. Also das,
absolut,
ne? Und das, und auch das ist saisonal. Also, ne, das gibt's jetzt gerade. Wir haben jetzt gerade Winter, es gibt jetzt gerade keine Tomaten.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal eine Kooperation mit einem Hotel, Restaurant. Also es ist eigentlich ein Restaurant mit einem Hotel dabei. Und die bekommen von uns Gemüse übers Jahr, halt saisonales Gemüse für ihr Restaurant. Und wir probieren das jetzt einfach mal, wie das so funktioniert. Die bekommen auch Fleisch, also die kaufen immer ein ganzes Rind. Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, die Kooperation. Weil ich finde gerade so Restaurants oder auch Kantinen sind halt auch interessante Abnehmer für Direktvermarkter.
Absolut, ja. Also kann ich mit den Kartoffeln nur bestätigen. Und bei uns ist auch ein Restaurant in der Nähe. Das fände ich auch richtig gut, wie die das machen. Die haben so eine kleine feste Karte, wo, sage ich mal, so 5 Standardgerichte drauf sind, wo für jeden was dabei ist, die es dann immer gibt. Und ansonsten machen die nur saisonale Karte. Also ne, wenn dann Pfifferlinge-Zeit ist, gibt es Pfifferlinge in allen möglichen Variationen, so als Beispiel jetzt. Und das finde ich halt auch voll gut, also ne, weil es eben dann ja auch aus der Region eben kommt. Also die machen das auch viel mit Bauern tatsächlich aus der Region. Und B, ja, dass die Leute auch einfach mal wieder ein Gespür dafür kriegen, ne, wann es was so gibt, ne. Und wie du ja schon sagst, ne, da ist ja auch Erdbeeren immer mein Lieblingsbeispiel. Was brauche ich an Weihnachten? Erdbeeren aus Spanien oder weiß ich nicht woher. Die schmecken ja einfach nach nix. Und wenn du selber schon mal eine Erdbeere gegessen hast, die wirklich so, ich sag mal in Anführungszeichen, frisch vom Feld kam, oder ne, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Also, und dann frage ich mich auch immer so, also ich weiß nicht, ich meine, gut, es kommt auch immer drauf an, was, ich glaube, viele Leute essen sowas auch gar nicht mehr bewusst beziehungsweise pur, weil ich meine, mache ich jetzt zum Beispiel einen Kartoffelgratin oder was weiß ich was oder wie viel Soße drüber, dann schmecke ich die Kartoffel ja sowieso nicht mehr. Oder wenn ich die Erdbeeren jetzt in den Pudding mit viel Zucker reinschmeiße oder in den Kuchen oder so, ist der Geschmack ja auch nicht mehr so, ne, so das Wichtigste, sage ich jetzt mal. Aber ich frage mich auch immer, ob da auch so geschmacklich einfach das verloren gegangen ist über die Jahre. Und auch so mit dem, wie du gerade sagst, mit Fleisch, das fällt mir auch immer wieder auf. Ist bei uns auch jetzt jemand, der wirklich auch Fleisch von regional hier kauft, und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich frage mich auch einfach, warum in jedem Restaurant noch dieses argentinische Rumpsteak überhaupt auf der Karte stehen muss, was ja auch nicht günstig ist, im Gegenteil. Und dafür, also wir haben hier so viel besseres Fleisch, gerade bei uns in der Region auch, wo ich mir, das verstehe ich einfach nicht. Aber da hat auch mal jemand zu mir gesagt, da müsste man vielleicht auch viel öfter mal, wenn man dann im Restaurant ist, gezielt die Gastronomen drauf ansprechen, ne? Weil ich meine, wenn die jetzt merken, okay, da sagen irgendwie ständig Leute so, hier, warum ist es eigentlich ein argentinisches Rumsteak, gibt es da keine Alternative aus Deutschland oder so, würden die vielleicht auch umdenken. Aber klar, solange das funktioniert, ist genauso wie im Supermarkt so, solange der Kunde das kauft, was im Regal ist und nicht hinterfragt, passiert auch nichts, ne?
Ja, absolut. Und ich denke, ich meine, gerade Gastronomen können ja auch damit werben, ne? Also ja. Hier, mein Fleisch kommt von da und da, meine Kartoffeln kommen von da und da. Das ist ja, das kannst du ja mit in die Karte reinschreiben.
Ja.
Aber jetzt habe ich noch, ich hatte noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, so Lavi macht ihr, ne? Kannst du vielleicht dann nochmal erklären, was das bedeutet? Und dann würde ich noch eine zweite Frage, die schieße ich direkt an. Wir haben da letzte Woche auch darüber gesprochen, wenn du jetzt so einen Gemüsegarten hast, dann hast du ja dann unter Umständen zu manchen Zeiten ziemlich viel von einer Sorte, sag ich mal Salat oder weiß ich nicht, Möhren, wenn man die jetzt nicht in Sätzen sät, wie du mir ja empfohlen hast dann, Carina, dann kriegen die dann eure Leute, die eine Gemüsekiste haben, kriegen die dann sozusagen einmal vielleicht dann auch mal nur Möhren in ihre Kiste rein, weil gerade nichts anderes da ist, oder ist das dann immer, man kann sich was aussuchen, was da reinkommt?
Solavi bedeutet solidarische Landwirtschaft. Das ist so ein System, wo sich einfach eine Gruppe Menschen zusammenfindet, die dann die Erzeugung der Lebensmittel finanziert. Und ich stelle dann einmal im Jahr vor, bei einer großen Mitgliederversammlung, was das kosten wird, also was kosten die Arbeitskräfte, was tatsächlich der größte Kostenfaktor ist mit 70%. Dann, was kostet das Saatgut, die Jungpflanzen, die Anzuchterde, der Kompost, die Werkzeuge, die wir jetzt vielleicht neu anschaffen müssen oder solche Sachen, da kommt dann eine Gesamtsumme bei rum und dann wird geschaut, wie viele Leute sind da und wie viel müsste jeder zahlen im Monat, damit diese Gesamtsumme gedeckt ist. Und da kommt dann so ein Richtwert bei raus. Jetzt bei uns waren das dieses Jahr 88 Euro noch was pro Person pro Monat. Und dann können die Leute bieten, ob sie halt, also sie geben dann Zettelchen ab, ob sie halt diese 88 Euro zahlen wollen oder vielleicht sich das nicht leisten können oder 60 Euro zahlen wollen oder können. Oder manche sagen, ich finde das so cool, ich möchte das mehr unterstützen, ich zahle 100 Euro. Damit alles zusammengerechnet. Und genau, wenn man dann auf den Betrag kommt, dann unterschreibt jeder einen Vertrag für ein Jahr und bekommt dann halt im Gegenzug wöchentlich die Kiste mit Gemüse. Mhm. Und wir haben jetzt dieses Jahr zwei Runden gebraucht. Also wir hatten beim ersten Mal fehlt, es waren Euro-Beträge, die fehlten irgendwie 2 Euro oder so. genau, und so hat man dann halt für ein Jahr seinen Anbau finanziert. Und die Leute, also wir haben tatsächlich halt Mitglieder, die zahlen 60 Euro, wir haben Mitglieder, die zahlen 100 Euro. Mhm. Es gibt auch noch große und kleine Kisten dann, also man kann 88 oder 44 Euro bezahlen, dann halt einen großen oder einen kleinen Anteil Gemüse. Mhm. Und so ist das Ganze halt dann solidarisch. Und das Gleiche machen wir bei den Hühnern. Da wird halt geguckt, ne, was kostet die Hühnerherde im Jahr an Futter und die Junghennen und die Arbeitszeit, die von uns da reinfließt, kennt man ja auch nicht in der Landwirtschaft, dass die Arbeitszeit tatsächlich bezahlt wird. Und dann wird geguckt, ja, was müsste das Ei denn dann kosten, ne? Und dann, wie viel Eier legen die Hühner tatsächlich übers Jahr verteilt? Und da geht's dann nach dem gleichen Prinzip. Nur bei den Hühnern haben wir tatsächlich keine Bietrunde gemacht, sondern haben da einen Preis festgelegt für die Abos. Hm. Und die Leute teilen sich quasi die Kosten von dieser Hühnerherde dann untereinander. Und dann gibt's halt auch am Anfang kleine Eier. Am Ende dann nicht mehr so schöne Eier von dieser Herde. Mhm. Aber das gehört, finde ich, auch dazu.
Ja, absolut.
Und das Gleiche wollen wir jetzt dieses Jahr auch bei Rindern versuchen. Das wird wahrscheinlich das Thema von meiner Bachelorarbeit, dass ich mir einfach durchrechne, ja, was kostet denn so ein Biorind, ne, von einer Geburt oder noch mit der Mutterkuh mit dabei, muss man ja auch mit einrechnen, bis sie dann auf dem Teller ist. Und was müsste man dann eigentlich bezahlen fürs Rindfleisch? Damit sich das auch lohnt. Inklusive der Arbeitszeit.
Genau.
Und da fließen auch so Kosten. Also ich habe mich da schon mal dran gesetzt. So Kosten rein wie das Pressen vom Stroh für den Stall, das Futter, was das Tier frisst, die Kosten für den Zaun auf die Kuh umgeschlagen und so, um einfach mal zu gucken, ja, ne, wie teuer ist der Spaß eigentlich. Das ist so das Prinzip eigentlich von der solidarischen Landwirtschaft, dass man halt arbeite zumindest für ein Jahr und sich sicher sein kann, meine Kosten sind gedeckt.
Da gibt's oder heißt das auch solidarische Landwirtschaft? Ich weiß gerade gar nicht, ein Bekannter oder hier aus der Gegend, der hat das gemacht. Das ist aber voll in die Hose gegangen, dann, dass quasi die Leute eigentlich mithelfen sollten, die sich da gemeldet haben. Ne? Also so kenne ich das halt. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann auch solidarische Landwirtschaft heißt. So nach dem Motto, ja, hier sind jetzt 10 Leute und die wollen das haben und dafür packen die aber auch mit an und so. Und das ist nachher total nach hinten losgegangen, weil wie man sich schon denken konnte, am Anfang waren alle super motiviert und dann aber im Sommer, wenn es dann heiß war oder keine Ahnung was, ne, dann hat halt keiner mehr Lust gehabt und dann hat er das auch ganz schnell wieder eingestampft dann.
Ach so, ja gut, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Also klar, die Leute, das ist halt so eine Gemeinschaft. Mhm. Also es wird auch, wir haben so ein Team, wir sind für 20 Leute, die das mit mir zusammen organisieren. Da ist dann einer bei, der kennt sich mit Marketing aus, einer, der so ein Händchen hat für Websites, Leute, die so planungstechnisch, die gerne telefonieren, Excel-Tabellen, sowas machen. Und wir treffen uns ab und zu und jetzt morgen zum Beispiel wieder und überlegen dann, jetzt planen wir unser Hoffest im April zusammen. Genau, und dann gibt es auch Mitgliedersamstage, die sind immer einmal im Monat bei uns und die sind eigentlich, also man muss die Leute halt so ein bisschen an die Hand nehmen. Also man muss halt immer wieder zeigen, so hier, ne, oh, die Möhren sind gekeimt oder verdammt, der Wind hat das ganze Vlies weggefegt oder so. So muss man sie halt so ein bisschen mitnehmen. Und dann beim Mitgliedersamstag gibt es dann Kuchen und Kaffee und ist eigentlich immer ganz schön. Sind jetzt natürlich nicht, also wir haben jetzt 140 Mitglieder, die sind natürlich nicht alle da. Sind dann so 10 oder 15. Das reicht aber auch. Mehr Aufgaben haben wir dann tatsächlich auch nicht. Und wenn wir jetzt so Sachen haben, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, habe ich ein neues Gewächshaus aufgebaut und habe dann halt gefragt, so, ne, wer hat denn Lust, Zeit zu kommen? Und da finden sich dann 2-3 Leute, die haben dann Zeit, da ein bisschen was zu machen und das reicht auch schon.
Die kriegen dann aber auch einen Rabatt auf ihr Gebot oder wird das irgendwie verrechnet? Das ist dann einfach wirklich freiwillig, weil die Spaß daran haben, weil die euch unterstützen wollen und deswegen machen die das.
Ja, die haben halt Bock so ein bisschen, für uns ist das jetzt normal, aber für die ist das halt schön, mal die Hände dreckig zu machen und ein bisschen zu werken. Viele haben keinen eigenen Garten zu Hause und dann auch so bringen sie ihre Kinder mit. Ne, die dann auch mithelfen. Und klar, wenn man jetzt dann hilft, das Tomatengewächshaus leerräumen, dann geht man auch unter Umständen mit 3 Kilo Tomaten nach Hause. Ne? Und wenn man jetzt das Rote Beete-Beet mit leergeräumt hat, dann kann man auch ein paar Rote Beete mit nach Hause nehmen. Also bringt schon was bei raus.
Cool. Aber ich muss ja sagen, so An deiner Stelle, du musst ja wirklich immer mit Menschen zurechtkommen, sag ich mal.
Er ist nichts mal mit im Bürotür zu.
Boah, ich mal denke, boah, manchmal ist das doch auch ganz schön, wenn einfach keine Menschen da sind. Man macht einfach in Ruhe seine Arbeit, oder? Hast du das gar nicht, Marie?
Voll. Also, ich komme manchmal abends nach Hause und ich will noch nicht mal mit meinem Ehemann sprechen. Und ich brauche halt den, das kennt aber jeder, glaube ich, der im sozialen Bereich arbeitet. Und ich brauche halt den Sonntag. Also der Sonntag ist mir echt heilig, wo hier auch nichts, also da sind Leute, die dann auf den Hof kommen, schmeiße ich runter. Also da habe ich auch keine Lust mit irgendwem zu sprechen, will einfach nur meine Ruhe. Ja, wir haben auch so mal so kinderfreie, wenn der Kindergarten zu hat, dann, die haben ja so Schließzeiten auch in den Ferien. Ja. Dann holen wir uns auch nicht groß andere Kinder auf den Hof. Dann hat der Hof auch einfach mal 2 Wochen dann kinderfrei.
Ja.
Und das ist dann auch immer ganz nett. Bald gibt es dann gar kein kinderfrei mehr, aber zumindest von Besuchskindern haben wir da mal frei. Und das kenne ich auch von allen Erlebnishöfen. Also das, manchmal braucht man dann auch einfach mal eine Pause von Menschen. Aber man muss schon, also wenn man so Sachen wie Solawi oder Bauernhofpädagogik macht, da muss man schon so ein bisschen Händchen für Menschen haben. Für meinen Papa zum Beispiel, der ist da aus der Solawi, der macht da, wenn da irgendwie mal was mit größeren Maschinen gemacht werden muss oder wenn er mal Salat waschen muss oder so, macht der die Kisten ausfahren, aber da jetzt mit den Leuten oder so, da hält er sich im Hintergrund. Das ist jetzt nicht so seine Welt, was auch voll okay ist. Ne? Also.
Ja, aber voll gut, dass du dir dann auch wirklich so diesen Sonntag heilig hältst. Also finde ich, wenn da so viel Trubel ist, also ich meine, wir kennen es ja auch alle und ich kann da auch auf jeden Fall oder müsste da auf jeden Fall auch mal noch ein bisschen dran arbeiten, dass man sich ja einfach diese Auszeiten auch mal gönnt, ne, und auch einfach mal sagt, so jetzt ist halt dann heute auch einfach mal nix und jetzt mache ich mal das, worauf ich Bock habe oder und sei es drum auf der Couch zu liegen oder was auch immer, einfach mal Ruhe und erholen und das ist schon auch wichtig, also finde ich voll gut, dass du das durchziehst.
Ja, für mich ist dann auch erholen, wenn ich einfach mal mit meinem Pferd in Ruhe ausreiten kann.
Genau,
oder
ja.
Oder mit meinem Hund spazieren gehen kann. Oder, mein Gott, Zeit habe, 2 Stunden lang ganz in Ruhe das scheiß Schraubenregal in der Garage zu sortieren, ohne dass mich irgendwer stört. Das ist für mich, das und dann dabei einen Podcast hören, das ist für mich das absolute Zen.
Ja, ja. Ja, ich bin ja auch nicht so, das haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich bin ja auch nicht so der Mensch, der gut irgendwo in der Ecke liegen kann und gar nichts macht. Also wenn das der Fall ist, dann bin ich schon irgendwie krank oder so. Also dann hat mein Körper mich ausgenockt. Aber ja, wie du schon sagst halt, ne, das ist ja auch eine Form von Abschalten dann, egal was man dann irgendwie macht. Ja, und vor allen Dingen nicht unter Zwang. Ja, weil es ist ja auch einfach ganz oft so, dass man halt auch im Alltag, im Arbeitsalltag auch mal Dinge tun muss, wo man vielleicht auch nicht unbedingt dann Lust drauf hat, ne?
Ja. Ja, aber also ich habe das vor allem in der Schwangerschaft jetzt auch gelernt, da einfach auch mal zu sagen, so, ich mache jetzt die Tür zu, Feierabend jetzt. Und halt, seit die Milchviehhaltung weg ist, das ist halt auch ganz krass, dass man da auch mal um 5 Uhr nachmittags auf dem Gartenstuhl sitzen bleiben kann, ne? Und nicht wieder in den Stall muss und auch am Wochenende mal ausschlafen kann. Also jetzt ausschlafen bedeutet für mich 8 Uhr, ne? Also,
ja, fühle ich.
Weil, den Rindern oder den Hühnern, wenn man die jetzt, ob man die jetzt um 7, um 8 oder um 9 füttert, gut, toll finden die das nicht, aber es geht, ne? Bei Milchkühen ist da ist kein Pardon. Also da musst du aufstehen und das ist jetzt einfach eine ganz andere Welt, in der ich seit einem Jahr lebe.
Glaube ich. Aber ihr hattet da ja wahrscheinlich auch immer Milchvieh, ne? Bis vor letztem Jahr dann, oder was?
Bis letztes Jahr, ja. Letztes Jahr im Oktober haben wir aufgehört. Und das war halt immer im Sommer, da hast du nachmittags auf der Terrasse Kaffee getrunken und dann musst du wieder aufstehen und in dunkle Melkstand gehen, Kühe holen auf der Weide und so. Ne? Jetzt kannst du da sitzen bleiben und die Abendsonne mal genießen. Das ist schon was ganz anderes, was wir auch, also wir sagen das jeden Tag, dass wir froh sind, dass wir das nicht mehr machen und dass es die richtige Entscheidung war und wissen das sehr, sehr zu schätzen. Auf der anderen Seite, da habe ich eine absolute Hochachtung, noch mehr vor den Leuten, die das noch machen.
Ja. Also ich habe jetzt noch eine Frage, vielleicht abschließend. Hast du noch eine richtig lustige Anekdote von jemandem, der euch da geholfen hat, wo du gedacht hast, hat er mich jetzt zum Beispiel nicht ernsthaft gerade gefragt, ich weiß nicht, was für ein Beispiel, wo ein Kind gefragt hat, wo du denkst, oh, das ist ziemlich lustig gewesen im Nachhinein.
Oh, da könnte ich ein Buch drüber schreiben.
Das denke ich mir.
Ich hatte mal Kinder, die sind auf den Futtertisch im Kuhstall gegangen und haben gesagt, Mensch, das sind aber komische Pferde ohne Mähne.
Auch schön.
Ja.
Aber zeigt ja, aber umso Kinder wichtiger sind, ist die Arbeit, die du machst.
Ja. Die Kinder sind dabei ja auch eh einfach so gut immer. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story mal erzählt habe, wie ich hatte. Das war auch eine erste Klasse war das. Die waren bei uns in der Halle und dann sind wir da rumgelaufen und dann haben wir denen erklärt mit den Kartoffeln und so. Und da stand der Stapler da, einer von denen, die wir haben, Gabelstapler. Und das ist halt ein Elektrogabelstapler. So, und dann hat irgendwie auch einer gefragt, so nach dem Motto, wie die angetrieben sind, sage ich, er ist ein Elektrogabelstapler, also in der geschlossenen Halle und so. Ne? Und dann stellte sich ein Mädchen dann vor mir mit verschränkten Armen und sagte, wollte mir dann erklären, wie schlecht ja Autos sind für die Umwelt und so und hat das dann so richtig, weißt du, erste Klasse, da dachte ich nur so, ja okay, deine Eltern wählen auch nicht grün, also die hat das so richtig schlecht geredet, obwohl sie gar keine Ahnung hatte, wovon sie da redet, ich fand das so süß.
Das ist aber echt richtig süß. Ja, ich habe immer großen Spaß an den Jugendlichen, die kommen, so 7., 8. Klasse, die da mit ihren mit ihrer Jugendsprache da schmeißen und dann, boah, Junge, die Kuh macht Auge, Alter.
Ja, auch schön. Ja, die Kuh
macht Auge. Ja, das ist immer, oder dann, wenn sie damals beim Kühe melken, ich habe die dann immer mit dem Melkstand genommen und dann sich so gescheut haben, die Zitze von der Kuh anzufassen, also, das fasse ich doch jetzt nicht an und... So, das ist Milch, die kann ich doch jetzt nicht trinken und sich da so richtig vorgeekelt haben. Ich denke, ja gut, du hast jetzt wahrscheinlich kein Problem damit, dein Müsli zu essen oder so, aber diese Verknüpfung mit die Milch kommt aus dem Euter von der Kuh, dass in deren Kopf halt einfach nicht stattgefunden hat und dass sie das dann richtig eklig fanden, wo ich mir denke, so ja, krass. Und was halt ganz oft ist, was ich auch immer wieder und immer wieder erkläre, ist halt der Unterschied zwischen Heu und Stroh, ne? Das ist halt, da rede ich mir echt den Mund fusselig. Dann stehen die auf dem Futtertisch und sagen, hier, gib der Kuh mal Stroh und das ist Silo.
Was für uns so selbstverständlich ist, ja.
Ja. Ja, und da merkt man halt immer so, wo man bei der Aufklärung halt ansetzen muss. Und das ist halt, dass man mit hochkomplexen landwirtschaftlichen Themen, weil vielen Verbrauchern einfach, die hören einfach nicht zu, weil die den Unterschied zwischen Heu und Stroh nicht kennen. Da geht, also woher auch? Ne?
Ja.
Deswegen, das ist halt ein Fehler, den die Landwirtschaft oft macht in der Öffentlichkeitsarbeit, dass halt ganz oben angesetzt wird bei irgendwelchen... Ja. Blühstreifen und Zwischenfrucht und was weiß ich nicht, woher sollen die Leute wissen, was eine Zwischenfrucht ist? Wie sollen die verstehen, dass jetzt im Herbst da schöne Blumen auf dem Acker angebaut werden, die dann vor sich hin gammeln über den Winter? Das ist halt so, da kam jetzt eine Frau zu mir, ja, auf dem Acker, da stand so schöne Blumen und die sind jetzt einfach vergammelt und der Bauer hat da nichts gemacht. Und ich habe ihr versucht, händeringend zu erklären, das war wahrscheinlich Senf oder ich weiß es nicht, dass es eine Zwischenfrucht ist und dass es gut ist für den Boden und ne, was das für einen Zweck hat, aber... Ja, das verstehen, also das setzt halt ganz oben an und Bodenerosion und so, was da alles so für ein Thema dranhängt, dabei kennen die Leute die Basics noch nicht mal.
Ja, das ist auch was mir immer wieder auffällt oder was ich auch bei Social Media anfangs ziemlich schnell gelernt habe, okay, hör auch so viel voraus. Also dabei habe ich schon gedacht, ich hätte nicht viel vorausgesetzt. Aber es passiert auch immer wieder, dass dann Rückfragen kommen, wo ich denke so, okay, du musst dann doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ne? Das hatten wir auch schon öfter das Thema, das ist echt teilweise erschreckend. Aber ja, wie du schon sagst, ne, woher sollen sie es auch noch wissen? Weil es beschäftigt sich ja auch keiner mehr damit.
Ja, deswegen gehen wir jetzt so aktiv an die Kooperation mit Schulen, um auch einfach da ein kontinuierliches, eine Verbindung halt herzustellen, auch für die Lehrer und für die Erwachsenen.
Ja.
Dass halt nicht Lehrer in der Schule stehen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben, was über Landwirtschaft erzählen. Da wird halt auch super viel kaputt gemacht. Und dann da mit irgendwelchen YouTube-Videos von, wie heißt der, Robert Lehmann, der da dieses Video über die, wo die da in den Stall eingebrochen sind und so, damit wird so viel kaputt gemacht.
Genau.
Und, deswegen gehen wir jetzt aktiv, also unser Hof jetzt an die Schulen dran, um da einfach eine Nähe herzustellen, eine kontinuierliche und da halt aufzuklären, in der Hoffnung, dass irgendwie was hängen bleibt.
Sehr gut, Marie, finde ich gut.
Jetzt habe ich noch eine, die allerwichtigste Frage.
Ja, ich wollte dich gerade, nämlich weil du eben gesagt hast, abschließende Frage, wollte ich dich gerade schon dran erinnern. Ich wurde nämlich von meinen Followern eben schon dran erinnert.
Marie, wenn du jetzt so einen gemütlichen Abend um 17 Uhr dann auf dem Gartenstuhl einläutest mit den Grilltern, Grillst du denn lieber ein Würstchen oder dann so ein schönes Steak von euren eigenen Rindern oder vielleicht was vom Schwein? Was würdest du denn da bevorzugen?
Was ist das denn eine Frage?
Das ist eine Standardfrage.
Stellen wir unseren Gästen immer, oder wir haben irgendwann mal damit angefangen, dass wir so Auflockerungsfragen am Anfang hatten und mittlerweile werden wir gerügt von allen Seiten, wenn wir vergessen, unsere Gäste zu fragen, was sie auf dem Grill liegen haben.
Ach so. Ich bin definitiv ein Steakmensch. Ich bin kein Würstchen-Fan. Also ja, definitiv das Steak. Hüftsteak, um es genau zu wissen. Jetzt in der Schwangerschaft nicht, aber sonst Medium.
Das klingt gut.
Ja, das lecker an.
Und in der Schwangerschaft wahrscheinlich auch nicht, aber sonst gibt es bestimmt auch ein Kaltgetränk mal dazu, oder?
Ja, natürlich. Aber natürlich. Aber ich trink Cider, ich trinke kein Bier.
Ah, das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Sonst immer so Wein oder Bier oder direkt die harten Sachen, ne, der Schnaps.
Der ist ja nur bei bestimmten Gästen, ja.
Ja, genau.
Vielen Dank, dass du dabei warst und uns über euren Hof aufgeklärt hast. Ich finde das mega spannend mit den Kindergarten auf dem Hof und der Solawi und die ganzen Menschen auf dem Hof. Für mich, also ich kann wirklich nur den Hut davor ziehen, so viele Menschen um sich rum zu haben. Also ich habe auch oft Menschen um mich rum, aber ich habe noch vor, wenn ich keine Menschen um mich rum habe. Aber dir ist ja immer gefühlt dann anscheinend was los mit irgendwelchen Leuten, die euch helfen, Kinder, die euch versuchen zu helfen. Also kann ich nur den Hut vorziehen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auch mit dem Nachwuchs natürlich. Ich drücke die Daumen für die letzten Wochen und danke, dass du dabei warst, Marie.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Das freut uns. Danke, Marie.
Und Carina, was sagst du zu Marie jetzt so im Nachgang?
Ich finde es einfach nur Wahnsinn, was da los ist auf dem Hof. Also ich verfolge Marie, wie gesagt, auch schon lange bei Instagram und klar, da kriegt man ja auch einiges mit, aber ich finde, wenn sie es so nochmal erzählt, dann wird es einem irgendwie nochmal bewusster, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, so mit wie viel Leuten und am Ende des Tages Trubel sie ja dann da auch echt auf dem Hof hat. Also muss man wollen und Respekt auf jeden Fall.
Also das ist für mich auch nach wie vor, finde ich das krass, also alle Arbeit und so mit Selbstvermarktung und so was und dann noch zusätzlich dieses immer auf die Menschen eingehen und man muss ja auch die ein bisschen handeln, wie sie auch gesagt hat und so, weil das sind halt immer noch Kunden, man muss die immer so ein bisschen greifen. Also neben all der Arbeit, davor habe ich glaube ich tatsächlich noch am meisten Respekt, muss man einfach sagen.
Aber auch voll gut mit dem, ne, aktiv da auf Schulen zu gehen oder auch mit dem, was sie erzählt hat, mit der Gastronomie dann da das Projekt. So auf jeden Fall richtig viele gute Dinge auch, um ja die Landwirtschaft einfach auch mal wieder ein bisschen so ins, also nach vorne zu bringen und zu zeigen, ne, in einer Form. Richtig gut.
Ja, auch, dass man überhaupt den Mut hat, sowas zu machen. Ne? Also wir haben ja damals mit Magdalena auch gesprochen, die hat ja auch so Erlebnis bei Hofpädagogik, glaube ich, gemacht, ja. Mhm. Aber dann noch den Schritt zu gehen, dass man sich wirklich so einen eigenen Kindergarten da hinsetzt, da erfordert, glaube ich, schon ziemlich viel Mut und davor kann man wirklich nur, wie ich schon gesagt habe, den Hut ziehen, tatsächlich.
Absolut.
Ja, Carina, dann würde ich sagen.
Gehen wir auch wieder an unsere Arbeit.
Gehen wir auch wieder an die Arbeit, jetzt zu später Stunde heute.
Ja, ich muss noch ein bisschen Gas geben jetzt.
Ich mache jetzt aber nicht mehr so lange. Also das hören die Leute jetzt ja Donnerstagmorgen, also wir haben jetzt gerade Mittwochnachmittag.
20:05 Uhr.
Ja. Ich mache noch ein bisschen und dann mache ich auch Feierabend.
Sei dir gegönnt. Ja. Erhol dich.
Ja, erhol mich.
Kommen noch ein paar anstrengende Wochen wieder auf uns zu, auf uns alle, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Carina, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, immer gerne her damit. Und dann hast du natürlich, wie immer, Carina, das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes, wie immer. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Danke an der Stelle auch nochmal an Marie, dass sie dabei war. Und euch allen, danke fürs Einschalten und einen schönen Tag und bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.